Cassante, der Stolz von Nazuma. Cassante wuchs mit der Vergangenheit seines Heimatlandes auf. Beim Abendessen erzählte sein Vater Geschichten von ihren Vorfahren, die ihren Mut und ihre Stärke nutzten, um sich der Tyrannei der Aufgestiegenen zu widersetzen. Seine Mutter berichtete von furchteinflößenden Kreaturen, die von den nasumanischen Gründern auf ihrem Weg nach Süden durch Shurima getötet wurden, bis sie schließlich ein Gebiet reich an den seltensten Wüstenschätzen entdeckten. Tobende Wasserfälle, bewaldete Klippen und eine vielfältige Fauna. Weit von den stolzen Aufgestiegenen entfernt, war dies der Ort, an dem die Freie Republik Nazuma ihre Wurzeln schlug. Cassante saugte jedes Wort auf und schwor, Nazumas größter Kriegerjäger zu werden. Einer, der den Helden aus den alten Geschichten gerecht werden und sein Volk für viele Generationen anführen konnte. 2 Jahrzehnte lang trainierte Cassante unter der Anleitung verschiedener Kampfkunstlehrer. Jedoch waren es seine Eltern, die ihn lehrten, Nazumas Gegnern mit Respekt gegenüberzutreten. Skrupellosen Räubern und imperialistischen Kriegsherren, die die Ressourcen des Stadtstaates begehrten. Um eine freie Republik beibehalten zu können, war mehr als rohe Gewalt nötig, erinnerten sie ihn. Während seines Trainings lernte Cassante gemeinsam mit nasumanischen Gelehrten unter anderem, wie die aus machtvollen Runen gewonnenen Materialien benutzt wurden, um fortgeschrittene Waffen zu erschaffen und eine Infrastruktur aufzubauen. Dadurch konnte ihre Heimat 5 Jahrhunderte lang gedeihen. Zu Beginn seiner Jagdzeit schloss Cassante viele Freundschaften, aber sein engster Freund war ein junger Mann aus Osmal namens Tope. Während Cassante im Nahkampf unschlagbar war, spezialisierte sich Tope auf den Fernkampf. Die Chemie zwischen den beiden stimmte und war unvergleichbar. Sie besiegten Gruppen von Felsenbären, Schakal bei ihren Raubüberfällen und sogar wild gewordene Xersai. Und während ihre Teamarbeit sich immer mehr verbesserte, wurde auch ihre Bindung stärker. Eines Nachts gestand Cassante Tope unter dem Sternenhimmel seine Liebe und gab zu, dass er mehr empfand als reine Kameradschaft. Als er herausfand, dass Tope genauso fühlte, umarmten sich beide liebevoll und küssten sich zum ersten Mal. Gemeinsam dort unter den Sternen schien alles perfekt. Doch das war es nicht. 2 Aufgestiegene, der Imperator Asir und der Magus Xaroth, verwüsteten den Kontinent in einem Krieg um die Herrschaft über Shurima, wobei beide monströse Abscheulichkeiten in ihre Streitkräfte aufnahmen. Nasumanische Kundschafter sichteten schon bald eine solche Kreatur. Einen kolossalen Jäger, der wie ein Löwe und eine Kobra aussah. Entlaufen war er nun die ganze Gegend der Savanne terrorisierte. Als die Anführer des Stadtstaates fragten, wer die Kreatur bezwingen könnte, schworen Cassante und Tope, dass sie mächtig genug waren. Bei ihrem ersten Versuch wehrte die Kreatur jeden einzelnen Angriff mit einer Wucht ab, wie sie keiner von beiden zuvor gesehen hatte. Sie erkannten, dass der Panzer, welcher der Kreatur von Kopf bis Schwanz bedeckte, sich bei nicht tödlichen Schlägen regenerierte. Den Männern gelang es nicht, die Kreatur zu verwunden, und sie sahen sich gezwungen, mit leeren Händen aus der Höhle des Kobralöwens zu fliehen. Also versuchten sie es immer und immer wieder. Cassantes Frustration war groß. Um der größte Held Nazumas zu werden, musste er diese Kreatur erlegen. Das war alles, was zählte. Er trainierte von früh bis spät und war sich sicher, dass Tope ihn verstehen würde. In der Zwischenzeit analysierte Tope die Kreatur. Er schlug Cassante Strategien vor und beobachtete seinen Partner dabei, wie er geistesabwesend nickte, während er Attrappen zum Üben angriff. Insgeheim kamen bei Tope Zweifel auf, ob die beiden stark genug waren. Ihr größter Erfolg war eine Begegnung, bei der es ihnen gelang, ein Stück der Rüstung des Kobralöwens zu ergattern. Für Tope war dies ein Fortschritt und er dachte, dass sie noch mehr erreichen könnten, wenn sie um weitere Unterstützung baten. Doch Cassante kochte vor Wut. Er fing an, den Kobralöwen als seinen alleinigen Gegner zu sehen, und solange es ihm nicht gelang, diese Kreatur zu töten, hatte er versagt. Die Helden, zu denen er als Kind aufschaute, scheiterten nie im Kampf. Deswegen durfte Chrysante ebenfalls nicht versagen. Vor allem wollte er keine weitere Unterstützung akzeptieren, da dies zu seinem Kampf geworden war, um sich zu beweisen. Er hatte Topes Vorschläge, die nicht funktionierten, beherzigt und nun glaubte Tope, dass sie nicht stark genug waren? Chrysante würde das nicht akzeptieren. Er fing an, sich zu fragen, ob Tope ihn zurückhält und tat Topes Strategien schon bald als nutzlos ab. Verletzt beteuerte Tope, dass taktloses Training genauso sinnlos sei. Von Chrysantes einst bewundernswerter Entschlossenheit war jede Spur verschwunden. Stattdessen wurde er von seiner neuen, eigennützigen, unbeirrbaren Denkweise getrieben. Während der Schmerz immer größer wurde und ihre Wut wuchs, führten neue Begegnungen mit dem Kobra-Löwen zu weiteren Streitigkeiten und sie redeten immer weniger miteinander, bis sie sich schließlich vollständig ignorierten. Letztendlich schienen sie sich nur darüber einig werden zu können, von nun an getrennte Wege zu gehen. Im Laufe des nächsten Jahres trainierte Chrysante immer weiter, stur und einsam. Sein Fortschritt war zwar deutlich, aber kein Sieg. Eines Tages fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, dass man allein mit Stärke diese Kreatur nicht bezwingen konnte. Er benötigte Hilfe. Chrysante nahm allen Mut zusammen und begab sich zu Topes Haus, nur um dort herauszufinden, dass sein ehemaliger Partner noch Osamal zurückgekehrt war. Stattdessen wurde er von Topes Tante begrüßt. Als Chrysante nach draußen schritt, drückte sie ihm Topes Tagebuch in die Hand und erklärte, dass ihr Neffe es dagelassen hatte, um Chrysante bei seinem Kampf gegen seinen stärksten Gegner zu unterstützen. Chrysante studierte Topes Tagebuch gründlich. Allmählich erkannte er bei ihren Fehlern ein Muster und als er bei den Notizen zum Kobralöwen ankam, hielt er inne. Tope behauptete, dass die Kreatur ein Bakai sei, ein missratener Aufgestiegener. Er kam zu der Theorie, dass Xeroth, der für seinen abscheulichen Missbrauch von Magie bekannt war, die shurimanische Fauna dazu gezwungen hatte, durch das Aufstiegsritual zu verschmelzen. Angeekelt las Chrysante das Tagebuch von Anfang bis Ende durch und entdeckte Topes Theorien darüber, wie man den Bakai erlegen könnte. So viele Ideen, die Chrysante selbst nie bedacht hatte. Und bis zum Abend hatte er einen Plan geschmiedet, Topes Methode an schwächeren Monstern auszutesten. Während er immer stärker wurde, erinnerte sich Chrysante an die Lehren seiner Eltern und er merkte, dass der Stolz ihn vom rechten Weg abgebracht hatte. Er hatte Topes Ideen nie genug respektiert, um sie wirklich ernsthaft auszuprobieren. In Wahrheit hatte Chrysante seinen Gegner mehr respektiert als seinen eigenen Partner. Mit der Zeit akzeptierte er seine Fehler und war dankbar für ihre gemeinsamen Erlebnisse, aber auch dafür, dass er seinen eigenen Weg mit einer neuen Perspektive gehen konnte. Unter scharlachrotem Himmel näherte sich Chrysante erneut dem Kobralöwen. Er rechnete mit jeder Bewegung, wich aus, wenn die Kreatur zuschlug und griff selbst an, wenn sie einen Fehler machte. Aus dem Sonnenaufgang wurde Sonnenuntergang. Seine Waffen waren zerbrochen und sein Körper voller Blut, doch sein Geist war ungebrochen. Als die Kreatur schließlich müde wurde, sah Chrysante darin seine Chance und trieb seinen Gegner, inspiriert von Topes Theorien, an einen sasumanischen Wasserfall in die Enge, wo das natürliche Gewässer die Rüstung des Kobralöwen schwächte, wodurch Chrysante den finalen Treffer landen konnte. Erschöpft stand Chrysante erhobenen Hauptes da, nicht stolz über das, was er geschaffen hatte, sondern über die Reise, die er hinter sich hatte. Chrysante wurde bei seiner Rückkehr von ganz Nazuma gefeiert. Gemäß der Tradition spendete er den Körper der Kreatur zur Untersuchung an Gelehrte und behielt selbst nur einige Platten ihrer Rüstung, um das Design seiner selbst erfundenen Nintofo-Waffen zu verfeinern. Sie waren nun so konstruiert, dass sie regenerativen Eigenschaften der Rüstung beibehalten würden. Dadurch konnte Chrysante sie, wenn ihre schwere äußere Schicht zerbrach, immer noch als scharfe Klingen führen, bis sie wieder ihre ursprüngliche Form annahmen. Für den letzten Feinschliff ritzte er in jede in Tofo etwas, das Tope in sein Tagebuch gezeichnet hatte. Ein Symbol, das den Kobralöwen repräsentierte. Obwohl ihre gemeinsame Zeit zu Ende gegangen war, wusste Cassante, dass er diesen Erfolg nicht allein erzielt hatte. Heute wird Cassante als Stolz von Nazuma gefeiert. Aber wenn er jemals der größte Anführer des Stadtstaates werden sollte, hat er gelernt, dass seine Urteilskraft niemals wieder von seinem Ego getrübt werden darf. Die Zukunft seiner Heimat ist, angesichts der drohenden Bedrohung durch die Aufgestiegenen, noch ungewiss. Doch Cassante weiß, dass er bereit ist zu kämpfen, falls Azir oder Xeroth es wagen sollten, Richtung Süden zu marschieren.